Für die Predigt, das Thema lautet ja Haggai, Prophet der Erweckung, die dritte und vierte Botschaft. Und dafür lese ich aus Haggai 2, die Verse 10 bis 23. Haggai 2, 10 bis 23. Am 24. des 9. Monats, im 2. Jahr des Darius, geschah das Wort des Herrn zum Propheten Haggai folgendermaßen. So spricht der Herr der Herrscharen, bitte doch die Priester um Weisung über Folgendes. Wenn jemand ein heiliges Fleisch im Zipfel seines Kleides trägt und mit seinem Zipfel Brot oder Gekochtes oder Wein oder Öl oder irgendeine Speise berührt, wird das dadurch heilig? Und die Priester antworteten und sprachen, nein. Darauf sagte Haggai, wenn jemand, der sich an einer Leiche verunreinigt hat, dies alles berührt, wird es dadurch unrein? Und die Priester antworteten und sprachen, es wird unrein. Da antwortete Haggai und sprach, so ist dieses Volk und so ist diese Nation vor mir, spricht der Herr. Und so ist alles Tun ihrer Hände. Und wo sie etwas als Opfer darbringen, unrein ist es. Und nun richtet doch euer Herz auf die Zeit von diesem Tag an und darüber hinaus, bevor Stein auf Stein gelegt wurde am Tempel des Herrn. Wie erging es euch da? Kam man zu einem Getreidehaufen von 20 Maß, wurden es 10. Kam man zur Kelterkufe, um 50 Pura zu schöpfen, wurden es 20. Ich schlug euch mit Getreidebrand und mit Vergilben und alle Arbeit eurer Hände mit Hagel. Und ihr seid nicht zu mir umgekehrt, spricht der Herr. Richtet doch euer Herz auf die Zeit von diesem Tag an und darüber hinaus, vom 24. Tag des 9. Monats an, nämlich von dem Tag an, als die Grundmauern des Tempels des Herrn gelegt wurden. Richtet euer Herz darauf. Ist die Saat noch in der Vorratskammer? Und haben der Weinstock und der Feigenbaum und der Granatbaum und der Ölbaum noch nicht getragen? Von diesem Tag an will ich segnen. Und das Wort des Herrn geschah zum zweiten Mal zu Haggai. Am 24. des Monats folgendermaßen. Sage zu Serubabel, dem Statthalter von Juda, ich werde den Himmel und die Erde erschüttern. Und ich werde den Thron der Königreiche umstürzen und die Macht der Königreiche der Nationen vernichten. Und ich werde die Streitwagen und ihre Fahrer umstürzen und die Pferde und ihre Reiter sollen zu Boden sinken. Jeder fällt durch das Schwert des anderen. An jenem Tag, spricht der Herr der Herrscharen, werde ich dich nehmen, Serubabel, Sohn des Sheatil, mein Knecht, spricht der Herr, und werde dich einem Siegelring gleich machen, denn ich habe dich erwählt, spricht der Herr der Herrscharen. Ich möchte gerne mit uns beten und ich bitte, soweit es möglich ist, dazu aufzustehen.
Einen herzlichen guten Morgen auch von mir. Diese Gemeinde erinnert mich immer irgendwie an eine 3-Minuten-Terrine. So 9:50 ist die erste Hälfte der Gemeinde da. Dann denkt man, Mensch, wo ist die zweite Hälfte? Und dann so von 9:50 bis 9:50 kommt die zweite Hälfte. Also innerhalb von 3 Minuten tut sich so viel und das zeigt mir immer wieder, wie schnell es im Reich Gottes gehen kann. Ja, Gott wirkt. Und er wirkt manchmal in kürzester Zeit auch in dieser Gemeinde. Und das passt zum Thema Erweckung. Haggai, Prophet der Erweckung. Und wir machen heute den 4. und letzten Teil dieser kleinen Predigtreihe. Ein kurzer Rückblick für die, die bisher noch nicht dabei gewesen sind. Die Gliederung des Buches Haggai ist ganz einfach. Haggai richtet die ihm von Gott anvertraute Botschaft in 4 prophetischen Botschaften, Predigten aus. Und am Anfang jeder Predigt steht ihr Datum. Wir können also den Anfang jeder Predigt so ganz einfach entdecken. Wir haben uns die erste Predigt angeschaut, Haggai 1, die Verse 1 bis 11, mit dem großen Thema Aufruf zum Tempelbau. Israel war zurückgekehrt, Juda war zurückgekehrt aus dem babylonischen Exil, hatte die Grundmauern für den Tempel als erstes gelegt. Darum ging es ja, das ist die Mitte des Volkes, der Gottesbeziehung. und dann 15 Jahre tut sich nichts mehr, bleibt dieser Bau verödet liegen. Und dann sendet Gott den Propheten Haggai und spricht hinein als Kernsatz aus der ersten Botschaft, Vers 9. Ihr habt nach vielem ausgeschaut, jawohl, ihr wolltet viel. Und siehe, es wurde wenig. Und brachtet ihr es heim, so blies ich hinein. Weshalb das, spricht der Herr der Heerscharen. Weshalb ist das so? Wegen meines Hauses, das verödet daliegt, während ihr lauft, jeder für sein eigenes Haus. Also Gott zeigt hier dem Volk ganz klar, Leute, für euer eigenes Haus, euer eigenes Leben seid ihr ständig unterwegs, investiert ihr Zeit, Kraft, Geld. Aber mein Haus, das liegt öde danieder und das ist euch egal. Und wir haben gesehen, heute ist das Haus Gottes in dieser Zeit die Gemeinde, das Haus Gottes. Und das ist der Punkt, an dem dieser Text dann auch in unserem Leben als Gemeinde ankommt. Und dann haben wir gesehen, dass diese erste Botschaft wirklich auf fruchtbaren Boden fällt. Wir lesen dann noch im ersten Kapitel, der Herr erweckte den Geist Zerubabels, den Geist des hohen Priesters Jeschua und den Geist des ganzen Überrestes des Volkes. Er hat ihren Geist erweckt, er hat sie aus dieser Müdigkeit, der Trägheit, der Schläfrigkeit, hat er sie aufgeweckt, erweckt in ihrem Geist. Und wie hat sich das ausgewirkt? Wir lesen, so dass sie kamen und sich an die Arbeit am Haus des Herrn ihres Gottes machten. Und so ist es bis heute. Erweckung wird sich immer darin zeigen, dass es uns hinzieht, ins Haus Gottes, zur Gemeinde und wir uns dort auch dem Dienst für unseren Herrn zur Verfügung stellen. Und dann haben wir gesehen, 4 Wochen später schon wieder die Luft fast raus, Entmutigung wollte sich schon wieder breit machen und das alles dann wird in der zweiten Botschaft ab Kapitel 2 aufgegriffen, 4 Wochen später und der Kernsatz vielleicht dann auch hier Vers 3. Wer ist unter euch noch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr es jetzt? Ist es nicht wie nichts in euren Augen? Jawohl, wie nichts ist das, was man gerade sehen konnte. Und das war frustrierend, entmutigend. Und wir haben uns klargemacht, dass genau dieses Nichts bei Gott sein liebstes Baumaterial ist, dass unser Gott der Gott ist, der aus dem Nichts etwas machen möchte und der sich daran verherrlicht, indem er uns als die Nichts nimmt, auserwählt und uns gebraucht in seinem Dienst. Dann spricht der Herr in dieser zweiten Botschaft diesem Volk das ermutigende Wort zu. Das Wort, Vers 5, das Wort, das ich mit euch festgemacht habe und mein Geist, bleiben in eurer Mitte bestehen, die entziehe ich euch nicht, die nehme ich nicht wieder zurück. Fürchtet euch nicht, ich bin mit euch, spricht der Herr. Und dann endet diese zweite Botschaft in dieser Perspektive, Vers 9. Größer wird die Herrlichkeit dieses künftigen Hauses sein als die des früheren. Also aus dem prophetischen Durchblick kommt es zum Aufblick auf den Herrn und von daher schenkt der Herr uns dann auch wieder einen Ausblick, Durchblick, Aufblick, Ausblick. Das ist das, was der Herr uns durch sein prophetisches Wort schenkt. Und jetzt ab Vers 10 beginnt dann die dritte Botschaft. Und diese dritte Botschaft, die ist nur circa 2 Monate nach der zweiten Botschaft. Also Haggai hat wirklich innerhalb von 4 Monaten, knapp 4 Monaten, seine 4 prophetischen Predigten gehalten. Für diese 4 Predigten nimmt der Herr ihn aus der Verborgenheit heraus in seinen öffentlichen Dienst und dann nach 4 Monaten und 4 großen prophetischen Predigten verschwindet Haggai wieder in der Verborgenheit seiner persönlichen Gottesbeziehung. Und das ist okay. Der Herr hat für uns Aufträge, die uns manchmal hinausführen, und dann nimmt er uns wieder hinein in die Verborgenheit der persönlichen Beziehung mit sich. Also, jetzt sind wir nur zwei Monate nach der zweiten Predigt, und da kommt diese dritte Botschaft durch den Propheten Haggai, und die besteht aus zwei Teilen. Die Verse 10 bis 14, da geht es um das Thema Heiligung. Und die Verse 15 bis 19, da geht es um das Thema Segen. Und in dieser dritten Botschaft geht es um den Zusammenhang von Heiligung und Segen. Und Gott möchte hier deutlich machen in dieser dritten Botschaft, dass die Heiligung unseres Lebens und der Segen Gottes, dass die zusammenhängen, dass es da einen verborgenen geistlichen Zusammenhang gibt. Wir beginnen, die dritte Botschaft zu lesen, Haggai 2, Abvers 10. Am 24. des 9. Monats, im zweiten Jahr des Darius, geschah das Wort des Herrn zum Propheten Haggai. So spricht der Herr der Heerscharen: Bitte doch die Priester um Weisung über Folgendes. Wenn jemand heiliges Fleisch im Zipfel seines Gewandes trägt und mit seinem Zipfel Brot oder gekochtes Weinöl irgendeine Speise berührt, wird das dadurch heilig? Und die Priester antworteten und sprachen: Nein. Darauf sagte Haggai: Wenn jemand, der sich an einer Leiche verunreinigt hat, dies alles berührt, wird es dadurch unrein? Und die Priester antworteten und sprachen: Ja, es wird unrein. Da antwortete Haggai und sprach: So ist dieses Volk und so diese Nation vor mir, spricht der Herr. So ist alles Tun ihrer Hände, wo sie etwas als Opfer darbringen. Unrein ist es. Anders als bei den zwei Botschaften zuvor ergeht hier das Wort des Herrn zunächst zum Propheten. Denn Haggai soll etwas tun. Er soll die Priester in seine Botschaft mit einbinden. Er soll von den Priestern Weisung zu einer konkreten Frage erbitten. Nur am Rande, dieses Wort, das hier steht, Weisung, ist im Hebräischen das Wort Tora. Und das kennen wir eigentlich als das Wort, was wir sonst immer mit Gesetz übersetzen. Gesetz, die Tora Israels, insbesondere die fünf Bücher Mose, werden als die Tora, das Gesetz, bezeichnet. Aber eigentlich heißt dieser Begriff erstmal nur Weisung, Weisung. Und ihm liegt zugrunde die Vorstellung, wir sind auf einem Weg und kommen an eine Kreuzung und dann sind da drei Wege oder vier, egal. Und dann brauchen wir Weisung. Weisung von Gott her. Was ist der richtige Weg? Was ist dein Weg, den ich gehen soll? Und das ist eigentlich die erste Stoßrichtung des Gesetzes. Gott gibt Weisung seinem Volk. Und hier ganz konkret erbittet Haggai von den Priestern, die ja unterrichtet waren im Gesetz, dass sie aus dem Gesetz, aus dem Wort Gottes heraus ihm jetzt Weisung geben sollten für eine ganz konkrete Frage. Hätte Haggai sich diese Frage nicht selbst beantworten können? Natürlich. Doch es geht Gott darum, die Priester in diese Botschaft mit einzubinden. Manchmal ist es gut, nicht gleich selbst die Antworten zu geben, sondern Fragen zu stellen, um andere in einen eigenen Prozess des Nachdenkens über Gottes Wort mit hineinzunehmen. Worum geht es? Es geht um die Frage, ob nach den Vorschriften der Tora heiliges Opferfleisch, wenn es in Berührung mit anderen Gegenständen kommt, diese Gegenstände ebenfalls heilig macht. Antwort in Vers 12, klipp und klar, nein. Vielmehr ist es gerade umgekehrt, Vers 13. Heiliges Opferfleisch wird durch Berührung mit einem unheiligen Menschen seinerseits in Gottes Augen unrein. Und wenn es hier um diese Begriffe geht, Heiligkeit, Reinheit, Unreinheit, dann sind das hier kultische Begriffe aus dem Gottesdienst Israels, wo es darum geht, was kann vor Gott und für Gott bestehen? Was ist in Verbindung mit Gott? Was ist geeignet für den Dienst Gottes? Was ist richtig vor Gott? Rein in den Augen Gottes. Das ist das, worum es hier geht. Und da haben wir hier eine ganz klare Aussage. Heiliges Opferfleisch wird durch Berührung mit einem unheiligen Menschen seinerseits in Gottes Augen unrein. Das bedeutet, Heiligkeit ist durch äußere Berührung nicht übertragbar. Unreinheit schon. Das ist wie bei den Viren. Der Umgang mit einem gesunden Menschen macht den Kranken nicht gesund. Aber der Umgang mit einem kranken Menschen kann den Gesunden krank machen. Ordnung muss aktiv hergestellt werden. Unordnung entsteht von alleine. Das entspricht übrigens auch vom Inhalt her dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik, wo ja auch quasi ausgesagt wird, dass alles in der Natur, im natürlichen System von einem Zustand höherer Ordnung von Natur aus sich immer hin entwickelt zu einem Zustand geringerer Ordnung. Etwas im Übrigen, weshalb das mit der Evolution überhaupt nicht funktionieren kann. Das ist die ständige Erfahrung, die Gesetzmäßigkeit in dieser Schöpfung. Wenn man den Dingen einfach nur ihren Lauf lässt, dann ist immer die Entwicklung dieselbe, von oben nach unten, von einem Zustand höherer Ordnung in einen Zustand geringerer Ordnung, von Heiligkeit in die Unheiligkeit. Das ist hier eine ganz faszinierende Parallele zwischen Physik, Schöpfung und dem Heiligkeitsgesetz Gottes. Was will Gott damit sagen? Die Antwort gibt Vers 14. So ist dieses Volk und diese Nation vor mir, spricht der Herr. So ist alles Tun ihrer Hände, wenn sie etwas als Opfer darbringen. Unrein ist es. Das Volk hat wieder mit dem Tempelbau begonnen. Das war eine wichtige Zäsur, das war großartig. Juda hat sich wieder in den Dienst des Heiligtums gestellt. Aber wird Juda allein dadurch wieder heilig in den Augen des Herrn? Nein. Die Arbeit am Heiligtum macht den Menschen nicht automatisch heilig. Im Gegenteil, sagt Gott. Mit ihrem unheiligen Leben verunreinigen die Bauarbeiter das Heiligtum. Unrein ist alles Tun ihrer Hände. Die Arbeit am Heiligtum hat wieder begonnen. Aber nun müssen die Arbeiter am Heiligtum auch ihr persönliches Leben reinigen und heiligen. Für den Dienst am Heiligtum braucht es Menschen, die auch in der Heiligung leben. Und das ist heute im Raum der Gemeinde nicht anders. Der Apostel Paulus selbst, der Apostel der absoluten Gnadenbotschaft, schreibt dazu in 2. Korinther 7, Vers 1, da wir nun diese Verheißungen haben, von Gott her, riesige, großartige Zusagen und Verheißungen, da wir die nun haben, was ist die Konsequenz daraus? So wollen wir uns reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes und die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes. Wir sind Geheiligte in Christus. Christus ist unsere Heiligung. Das sagt Paulus an anderer Stelle ja auch. Wir sind Geheiligte in Christus. Wir sind abgesondert für Gott, in die Beziehung mit Gott hineingestellt. Das ist die Stellung, in der wir vor Gott stehen. Die müssen wir uns nicht erarbeiten und nicht verdienen. Doch jetzt soll sich diese Stellung auch in unserem konkreten Leben widerspiegeln, hier seinen Ausdruck und seine Darstellung finden. Die Stellung soll zur Darstellung werden. Als Geheiligte sollen wir heilig leben. Das heißt, uns in unserem ganz konkreten täglichen Leben reinigen. Hinwegreinigen heißt es eigentlich. Von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes und die Heiligkeit vollenden. Vollenden, das hat mich immer gestört. Ich dachte, wenn Jesus meine Heiligkeit hat, was soll ich denn da als Mensch vollenden? Aber das heißt hier einfach nur dieses Vollenden im konkreten Lebensvollzug an das Ziel seiner Bestimmung bringen. Was ist dann das Ziel der Bestimmung der Heiligung, die uns geschenkt ist? Na, dass diese Heiligung in unserem Leben ankommt, dass sie dort verwirklicht wird. Nicht nur als Stellung, sondern als konkrete Darstellung in unserem Lebensvollzug. Das ist gemeint mit die Heiligkeit vollenden. Sie an das Ziel ihrer Bestimmung bringen, sie ins Leben hineinbringen, denn da hinein soll sie kommen. Wir sollen das verwirklichen, was uns von Gott her geschenkt ist. Und das in der Furcht Gottes. Gott ist nicht der Kumpel. Gott ist und bleibt der heilige Gott. Und das ist etwas, was uns in allem Ernst dazu bringen soll, auch die Dinge, die Verunreinigungen in unserem Leben konkret anzugehen. Es gibt auch in unserem Leben noch zahlreiche Befleckungen des Fleisches und des Geistes. Befleckungen äußerlich körperlicher und innerlich geistiger Art. Was denkst du, wenn du das hörst? Ich könnte jetzt einiges aufzählen, aber was ist das, was dir selber vom Heiligen Geist gezeigt wird? Der Heilige Geist legt seinen Finger auf die Dinge und will, dass wir uns davon reinigen, indem wir uns ganz konkret davon trennen. Und wenn der Herr dir solche Dinge zeigt in deinem Leben, wo du weißt, da ist noch Befleckung, das gehört nicht rein in ein Leben mit Gott, das verunreinigt mein Leben vor Gott, das trübt die Beziehung, die ich zu Gott habe, dann reinige dich davon, trenn dich davon, schmeiß es raus aus deinem Leben, lass nicht zu, dass diese Verunreinigung die Beziehung zu deinem Herrn trübt. Und dann, wenn wir das tun, das ist eigentlich immer wieder meine Erfahrung, wenn wir das tun, dann wird unser Leben und Dienst für den Herrn auch wieder neue Vollmacht bekommen. Und damit kommen wir zum zweiten Abschnitt dieser dritten Botschaft. Haggai 2, 15 bis 19. Und nun richtet doch euer Herz auf die Zeit von diesem Tag an und darüber hinaus. Bevor Stein auf Stein gelegt wurde, schön heute das Bild, das hat das ja auch nochmal deutlich gemacht, bevor Stein auf Stein gelegt wurde am Tempel des Herrn, wie erging es euch da? Kam man zu einem Getreidehaufen von 20 Maß, so wurden es 10, haben sich vermindert, wurde nichts. Kam man zu einer Kelterkuh vom 50 Pur zu schöpfen, wurden es 20. Also da war kein Segen drauf, keine Mehrung, sondern alles wurde immer kleiner und mickriger, dürftiger. Ich schlug euch mit Getreidebrand, vergilben und alle Arbeit eurer Hände mit Hagel. Und trotzdem seid ihr nicht zu mir umgekehrt, spricht der Herr. Richtet doch euer Herz auf die Zeit von diesem Tag an und darüber hinaus. Vom 24. Tag des 9. Monats an, von dem Tag an, als die Grundmauern des Tempels des Herrn gelegt wurden, richtet euer Herz darauf. Wie sieht's jetzt aus? Seit diesem Tag. Ist die Saat noch in der Vorratskammer? Wir sind im Herbst. Nein, sie konnte ausgebracht werden. Und haben der Weinstock und der Feigenbaum und der Granatbaum und der Ölbaum noch nicht getragen? Wir sind im Herbst. Doch, doch, sie haben wieder getragen. Und der Herr sagt, ja, was seht ihr? Von diesem Tag an, wo ihr euch mir wieder zur Verfügung gestellt habt im Dienst am Tempel, von diesem Tag an will ich segnen. Da besteht ein Zusammenhang. Und das sage ich euch zu. Also wie schon im ersten Kapitel, bei der ersten Botschaft, die Verse 5 und 7, wird das Volk zur Selbstreflexion aufgefordert. Sie sollen mal über sich selbst nachdenken, über ihre eigene Situation. In der ersten Botschaft sollte das Volk erkennen, dass der fehlende Segen Gottes in ihrem Leben seinen Grund darin hatte, dass sie nicht mehr am Tempel bauten, sondern nur noch an ihren eigenen Häusern. Jetzt stehen sie seit fast 3 Monaten wieder in der Arbeit am Heiligtum und wieder sollen sie innehalten und ihre aktuelle Situation bewusst wahrnehmen. Der Herbst hat es gezeigt. Der Segen Gottes ist in ihr Leben zurückgekehrt. Und Gott weist darauf hin, genau an dem Tag, als sie ihre Zeit und Kraft wieder den Dienst am Heiligtum zur Verfügung gestellt haben. Der Herr bringt den Zusammenhang von Dienst und Segen ganz präzise auf den Punkt. Er sagt, von diesem Tag an will ich segnen. Dabei wirft das genannte Datum, das für die, die gründlichst lesen und vielleicht sich diese Frage dann stellen, das genannte Datum in Vers 18, 24. Tag des 9. Monats, wirft einige Fragen auf. Denn mit dem Tempelbau wurde ja bereits am 24. Tag des 6. Monats begonnen, Kapitel 1, 15. Ausleger bieten hier verschiedene Erklärungen an. Einige gehen von einem Fehler in der Textüberlieferung aus und lesen, wie in 1,15 jetzt auch hier an dieser Stelle, 6. Monat statt 9. Monat und sagen, da gibt es ältere Handschriften, da wo sich offensichtlich ein Fehler eingeschlichen hat. Okay, eine Erklärungsmöglichkeit. Andere weisen darauf hin, dass es sich bei dem 24. des 9. Monats ja um das Datum dieser dritten Botschaft handelt. Das ist ja gerade das Datum, an dem der Herr hier in dieser dritten Botschaft spricht. Und dann wird dieser Text so verstanden, dass das Volk eben von diesem Tag an die 3 Monate auf den Tag des Baubeginns zurückschauen soll und jetzt bewusst wahrnehmen soll, was hat sich verändert. Wow, in diesen 3 Monaten erkennen wir, der Segen Gottes ist in unser Leben zurückgekehrt. Also, wie auch immer, die Aussage des Textes ist immer dieselbe. Es besteht ein innerer Zusammenhang zwischen der Wiederaufnahme der Arbeit am Tempel und dem Segen Gottes im Leben des Volkes. Das war damals so und das ist auch heute so. Auch wenn neutestamentlich der Segen Gottes sich nicht unbedingt in äußerem Wohlergehen zeigen muss, das wissen wir ja ganz klar vom Neuen Testament her. Nicht unbedingt in äußerem Wohlergehen, in Reichtum, Gesundheit und, und. Nein, 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 nein. Das sind nicht die Kategorien der neutestamentlichen Gemeinde. Nicht das muss der Segen in unserem Leben sein. Aber zeigen wird sich der Segen Gottes in jedem Fall. Wenn wir uns ganz neu dem Dienst an der Gemeinde Gottes zur Verfügung stellen, dann gilt auch uns diese Zusage Gottes von diesem Tag an will ich segnen, dir wohltun, der Begegnung mit mir schenken und, dich wachsen lassen. Nicht unbedingt die äußeren Kategorien Reichtum, Wohlstand, Gesundheit, aber ganz sicher mindestens die viel entscheidende Kategorie unseres geistlichen Lebens vom Herrn. Und das Äußere schenkt er oft noch dazu, so habe ich es in meinem Leben immer wieder erlebt. Von diesem Tag an will ich segnen. Und damit kommen wir zur 4. Botschaft, die Malachi noch am selben Tag wie die 3. Botschaft aufgetragen wird. Also diese beiden sind am selben Tag. Haggai 2, Abvers 20. Und das Wort des Herrn geschah zum zweiten Mal zu Haggai am 24. des Monats. Sage zu Serubabel, dem Statthalter von Juda, ich werde den Himmel und die Erde erschüttern. Und ich werde den Thron der Königreiche umstürzen und die Macht der Königreiche der Nationen vernichten. Ich werde die Streitwagen, ihre Fahrer umstürzen und die Pferde und ihre Reiter sollen zu Boden sinken. Jeder fällt durch das Schwert des anderen. Die zentrale Aussage dieser vierten Botschaft: Ich werde den Himmel und die Erde erschüttern. Von dieser kommenden Erschütterung sprach Gott bereits im zweiten Teil der zweiten Botschaft. Ihr erinnert euch, ich sagte, wir wollen das am Ende gemeinsam betrachten. Beiden Stellen gemeinsam ist diese endzeitliche eschatologische Perspektive und der zentrale Begriff von der Erschütterung dieser Welt durch Gott. Wie hieß es da im zweiten Teil der zweiten Botschaft, Haggai 2, Abvers 6? So spricht der Herr noch einmal, wenig Zeit ist es noch, noch einmal, und ich werde den Himmel und die Erde und das Meer und das Trockene erschüttern. Dann werde ich alle Nationen erschüttern und die Kostbarkeiten aller Nationen werden kommen und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen, den Tempel, dann später im tausendjährigen Reich. Größer wird die Herrlichkeit dieses künftigen Hauses sein als die des früheren. Und an diesem Ort will ich Frieden geben. Und wenn man diesen Text entlang geht, dann sehen wir, erst kommt die Erschütterung, dann Herrlichkeit und Frieden. Erst kommt die Erschütterung, dann Herrlichkeit und Frieden. Und das ist ein inneres Gesetz, ein geistliches Gesetz im Handeln Gottes, mit dieser Welt global in seinem Heilsplan, aber auch immer wieder in unserem persönlichen Leben. Erst kommt die Erschütterung, dann Herrlichkeit und Frieden. Und dieses Wort von der Erschütterung, hier aus Haggai 2, Vers 6, das wird im Neuen Testament aufgegriffen, zitiert und weiter behandelt. In Hebräer 12. Ab Vers 25. Seht zu, dass ihr den nicht abweist, der da redet. Ja, man kann Gott abweisen, wenn er zu uns redet. Das ist gefährlich. Seht zu, dass ihr den nicht abweist, der da redet, dass ihr euch nicht zumacht, das nicht ignoriert. Denn wenn jene nicht entkamen, die den abwiesen, der auf Erden die göttlichen Weisungen gab. Das Volk Israel am Sinai, die göttlichen Weisungen, das Reden Gottes empfangen hat. Wenn jene nicht entkamen, die den abwiesen, der auf Erden die göttlichen Weisungen gab. Wie viel mehr wir nicht, wenn wir uns von dem abwenden, der von den Himmeln her zu uns redet. Dessen Stimme, immer noch, Hebräer 12, Vers 26, dessen Stimme erschütterte damals die Erde. Jetzt aber hat er verheißen und gesagt, noch einmal werde ich nicht nur die Erde erschüttern, sondern auch den Himmel. Und dann wird das weiter erklärt hier im Hebräerbrief, Vers 27. Dieses noch einmal deutet die Verwandlung der Dinge an, die als Geschaffene erschüttert werden, damit die Unerschütterlichen bleiben. Deshalb lasst uns, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen, dankbar sein, wodurch wir Gott wohlgefällig dienen mit Scheu und Furcht. Auch wieder. Denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Also hier im Hebräerbrief wird die Erschütterung dieser Welt mit dem Reden Gottes verbunden. Eine starke Verknüpfung. Als Gott auf Erden am Berg Sinai zu seinem Volk redete, da bebte der Berg. Da gab es Erdbeben, Feuer, Erschütterung. Gott redet und diese Erde wackelt. Und als der Sohn Gottes am Kreuz hing, da bebte die Erde und die Sonne verfinsterte sich. Und jetzt gilt, noch einmal werde ich nicht nur die Erde erschüttern, sondern auch den Himmel. Dieses Wort wird sich im Vollsinn erfüllen, wenn diese alte Erde vergeht und Gott neue Himmel und eine neue Erde schaffen wird. Doch wie so oft im prophetischen Wort gibt es auch hier nicht nur eine End- und Vollerfüllung, sondern vorher auch bereits Vor- und Teilerfüllungen. So ist es immer wieder im prophetischen Wort. Die Erschütterung dieser Welt durch Gott ist ein sich immer wieder ereignendes Geschehen im Ablauf der Heilsgeschichte. Und die Bibel kündigt uns eine mehrfache Erschütterung dieser Welt an. Bei den messianischen Geburtswehen nach Matthäus 24 in der großen Endzeitrede Jesu. Da werden diese Geburtswehen, die diese Erde erschüttern werden. Dann beim Kommen des Herrn zur Aufrichtung des messianischen Reiches. Da wird sogar der Kosmos, die Sterne, die werden erschüttert werden. Und dann noch einmal beim Vergehen dieser alten Welt und dem Kommen neuer Himmel und neuer Erde. Da wird auch diese Erde noch ein letztes Mal erschüttert werden, bevor sie dann, sagt die Bibel, zusammengerollt wird wie ein altes Kleid. Und dann neue Himmel und neue Erde von Gott her erschaffen werden. Hier in Hebräer 12, 26 bis 28 steht, mit Ausnahme dieses Septuaginta-Zitats von Haggai 2, 6, steht an allen Stellen für erschüttern. Im griechischen Grundtext das Wort saloio. Und dieses Wort bedeutet erschüttern, durchschütteln, zum Wanken bringen. Und gemeint ist damit eine Bewegung, die durch Wind, Sturm, Wellen, Erdbeben etc. verursacht wird. Man könnte hier also an das Sieb eines Goldgräbers denken, das so lange geschüttelt wird, bis nur noch die Goldnuggets übrig bleiben. Die Botschaft ist jedenfalls klar. Bevor das messianische Reich auf Erden anbricht, werden Himmel und Erde und alle Nationen erschüttert werden. Wir gehen auf große Erschütterungen zu. Und darüber müssen wir nicht erschüttert sein. Die Bibel sagt es uns vorher, Jesus sagt es uns vorher, damit wir uns darauf einstellen können und uns keinen Illusionen, auch keinen geistlichen Träumereien hingeben. Uns keine falschen Vorstellungen, Illusionen machen von dem, was kommt. Wir gehen auf große Erschütterungen zu. Und auch Covid-19 ist so eine Erschütterung dieser Welt von Gott her. Das ist so eine Erschütterung und mit Sicherheit nicht die letzte. Doch in Hebräer 12 wird die Erschütterung dieser Welt mit dem Regen Gottes verbunden. Und diese Verknüpfung zwischen Erschütterung und dem Regen Gottes, diese inhaltliche Verknüpfung gilt es in den Erschütterungen dieser Welt und unseres Lebens zu entdecken. Gott redet in den Erschütterungen dieser Welt zu uns. Gott redet in den Erschütterungen unseres Lebens zu uns. Wenn Gott diese Welt, wenn Gott unser Leben erschüttert, dann will er zu uns reden. Deshalb beginnt unser Text in Hebräer 12, 25 mit dem Satz, seht zu, dass ihr den nicht abweist, der da redet. Es geht jetzt darum, in den Erschütterungen dieser Welt und in den Erschütterungen unseres Lebens das Reden Gottes nicht zu überhören. Was will Gott uns sagen? Was will Gott mir sagen? Jeder Neuschöpfung Gottes, geht so eine Erschütterung voraus. Erst aus der Erschütterung des Alten kann das Neue entstehen. Erst aus der Erschütterung dieser Welt kann die neue Welt Gottes hervorgehen. Und erst aus der Erschütterung unserer menschlichen Scheinsicherheit kann in unserem Leben das neue göttliche Leben entstehen. Und das gilt eben nicht nur heilsgeschichtlich, sondern das gilt auch persönlich. Und darum wird doch unser Leben immer wieder einmal von Gott her erschüttert. Die Bibel spricht auch von diesen persönlichen Erschütterungen. Und immer ist es dieses selbe griechische Wort. Zum Beispiel in Lukas 6, Vers 48. Wer Jesu Worte hört und tut, ist einem Menschen gleich, der ein Haus baute, grub und vertiefte. Er vertiefte es, blieb nicht nur an der Oberfläche, er vertiefte es und er legte den Grund auf den Felsen. Der Felsen ist Christus. Als aber eine Flut kam, stieß der Strom an jenes Haus und konnte es nicht erschüttern, weil es gut gebaut war, ein sicheres Fundament hatte, vertieft angelegt war. Und das ist das, was mich in den Erschütterungen unseres Lebens und dieser Welt, was mir so eine Sorge macht, dass heute alles so auf Oberflächlichkeit angelegt ist und dass dieses Fundament Christus nicht mehr wirklich dieses Fundament ist, was unser Leben trägt. Und wenn dann die Stürme kommen, dann wird unser ganzes Glaubens- und Lebensgebäude einfach nur weggespült. Darum ist es so wichtig, dass wir unser Leben vertiefen, im Wort Gottes, in der Beziehung zu Gott vertiefen, bis auf dieses Fundament, das Christus ist, er allein. Und dann können diese Stürme uns durchschütteln, uns durchrütteln. Da knarrt und quietscht und stürmt und lärmt alles Mögliche. Da wackeln die Wände unseres Lebens, jawohl. Da können wir vielleicht auch Angst kriegen, jawohl. Aber es wird das Haus unseres Lebens nicht wegreißen, nicht wirklich erschüttern können, weil es ein sicheres, gutes Fundament hat in Christus. Hat unser Leben dieses Fundament, das den Stürmen standhält? Wir lesen von diesen Erschütterungen an so vielen Stellen, auch persönlich Apostelgeschichte 16, 26. Paulus ist im Gefängnis. Plötzlich geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden, wieder dasselbe Wort, erschüttert wurden. Und sofort öffneten sich alle Türen und aller Fesseln lösten sich. Das ist für mich wie ein Gleichnis. In den Erschütterungen unseres Lebens öffnen sich verschlossene Türen und lösen sich Fesseln. Durch Erschütterungen unseres Lebens kann der Herr uns von alten Bindungen und Fesseln befreien. 2. Thessalonicher 2,2, da schreibt Paulus an die junge Thessalonicher Gemeinde, lasst euch doch nicht schnell in eurem Sinn, in eurem Denken erschüttern. Diese junge Gemeinde hat sich erschüttern lassen in ihrem Denken. Wart durch, als ob der Tag des Herrn schon da wäre. Dieser große Gerichtstag Gottes. Das ist ein wichtiges Wort, gerade auch im Corona-Zeitalter. Durch viel falschen Alarm, auch im Raum der Gemeinde, sollen wir uns nicht weg vom Verstand erschüttern lassen. Der größte Feind des Alarms ist der Fehlalarm. Immer wieder Fehlalarm. Und wenn dann wirklich der Dieb kommt, dann guckt keiner mehr hin. Dann denkt jeder, ach, ist ja wieder nur Fehlalarm. Darum genau gucken und nicht zu schnell in einer unnüchternen Art und Weise hysterisch Dinge hochpeitschen. Lasst euch nicht von eurem Sinn, vom Verstand weg erschüttern, als ob dieser Tag des Herrn bereits da wäre, denn dieser Tag kommt nicht und dann erklärt Paulus das. Ja, und dann noch Apostelgeschichte 2,25, da lesen wir, David sagt, ich sehe den Herrn alle Zeit vor mir, denn er ist zu meiner Rechten, damit ich nicht wanke. Hier steht aber wieder dieses Wort saloio, damit ich nicht mich erschüttern lasse, damit ich nicht wanke. Und es ist interessant, wie das verknüpft wird. Ich sehe den Herrn alle Zeit vor mir, erst zu meiner Rechten, und dann werde ich mich nicht erschüttern lassen, dann werde ich nicht wanken. Also wenn wir auf den Herrn sehen und ihn an unserer Seite wissen, dann werden wir uns nicht erschüttern lassen, auch durch die Erschütterungen unseres Lebens. Dann wissen wir, er hält uns, er hält uns. Warum? Warum all diese Erschütterungen? Die Antwort gibt uns Hebräer 12, 27. Dieses noch einmal deutet die Verwandlung der Dinge an, die als Geschaffene erschüttert werden, damit die Unerschütterlichen bleiben. Es geht um die Verwandlung der Dinge. Es geht um die Verwandlung unseres Lebens. Es geht darum, die alten Dinge zu erschüttern, damit die Unerschütterlichen bleiben. Lasst uns deshalb unser Leben dem weihen, was unerschütterlich ist, was bleibt. Damit nach den Erschütterungen unseres Lebens eben etwas von dem bleibt, was unser Leben hier ausgemacht hat. Ein Leben für Jesus ist ein Leben, das bleibt. Alles andere bleibt nicht. Im letzten Vers der vierten Botschaft und damit als Schlussvers dieses Buches Haggai wendet Gott sich noch einmal direkt an Zerubbabel. Haggai 2,23. An jenem Tag, spricht der Herr der Heerscharen, werde ich dich nehmen, Zerubbabel, Sohn des Shealtiel, mein Knecht, spricht der Herr, und werde dich einem Siegelring gleich machen. Denn ich habe dich erwählt, spricht der Herr der Heerscharen. An jenem Tag. Immer wenn wir diesen Ausdruck hören, an jenem Tag, dann kann es klingeln, denn dieser Ausdruck an jenem Tag ist im prophetischen Wort ein stehender Begriff für die Endzeit, für den Tag des Herrn. Und dieses Wort an Zerubbabel ist also endzeitlich messianisch gemeint und zielt auf den Anbruch des messianischen Reiches. Zerubbabel ist ein Nachkomme Davids. Er stammt aus der Familie, aus dem Geschlecht Davids. Deshalb ist er auch noch zumindest Statthalter in Juda. Und aus dem Geschlecht Davids soll der Messias kommen. Davon gibt es unzählige Verheißungen. Aus dem Geschlecht Davids soll der Messias kommen. Und Zerubbabel wird hier als Repräsentant des Hauses David angesprochen. Er erhält die Zusage, dass die messianische Segenslinie Davids über ihn weiterlaufen und sich endzeitlich erfüllen wird. Wir haben hier mit Haggai 2,23 also ein Wort, ein Glied in einer langen Kette messianischer Verheißungen an das Haus Davids. Und so wie die erste Davidsverheißung, ganz spannend in Samuel 2, Vers 7, in 2. Samuel Kapitel 7, wie die erste Davidsverheißung im Zusammenhang mit dem Bau des ersten Tempels stand, so steht jetzt diese Bestätigung der Davidsverheißung im Zusammenhang mit dem Wiederaufbau des Tempels. Ganz spannend, wie das wieder verknüpft wird, dass hier gesagt wird, jawohl, auf deinem Thron wird der Messias sitzen, David, aus deinem Geschlecht, aus deiner Familie. Zerubbabel steht hier also stellvertretend für den Messias, in dessen Person sich diese Verheißung erst voll erfüllen wird. Es geht nicht um Zerubbabel selbst, es geht um ihn als Repräsentanten des Hauses Davids, als Repräsentanten des kommenden Messias. In Zerubbabel wird der aus ihm kommende Messias angesprochen. Jesus. Jesus ist der wahre Knecht und der wahre Siegelring Gottes. Der Siegelring ist ein Zeichen der Vollmacht und der rechtlichen Beglaubigung. Im Siegelring verkörperte sich die ganze Vollmacht des Vollmachtgebers. Und wer zum Siegelring geradezu gemacht wird, wie hier, der wird dem Geber des Siegelringes quasi gleichgestellt. Jesus. Jesus ist der vom Vater bevollmächtigte Herrscher der Welt. Der letzte Blick im Buch Hagai geht also zu Jesus in seiner messianischen Königsherrschaft. Und wir? Wir gehören zu ihm. Wir sind als Glieder seines Leibes dazu berufen, mit ihm zu herrschen. Bei der Inthronisierung Jesu wird im Himmel dieses Lied gesungen, was wir in Offenbarung 5, 9 und 10 lesen. Ja, das ist das Inthronisationslied unseres Herrn aus dem Himmel. Du Lamm Gottes, du Jesus, du Christus, du bist würdig. Dieses Buch der Weltherrschaft Gottes, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen und diesen Herrschaftsantritt damit durchzuführen. Denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft, aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Und du hast sie unserem Gott zu Königen und zu Priestern gemacht, und sie werden über die Erde herrschen. Und da sind auch wir dabei, auch wenn sich unsere Berufung darauf nicht erschöpft, aber da sind auch wir dabei. Und so wird uns durch das prophetische Wort, auch uns, aus dem Durchblick und dem Aufblick am Ende ein herrlicher Ausblick geschenkt. Und der darf uns Mut machen, für unser Hier und Heute, darauf leben wir zu. Amen. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir immer wieder für dein Wort. Wir danken dir dafür, dass du vom Himmel her zu uns redest, durch dein Wort und deinen Geist. Und dass du uns an die Seite nimmst, in diese Kleinheit und Verborgenheit immer wieder der Versammlung, der Gemeinde, unter uns bist und zu uns redest. Dich uns offenbarst, deine Pläne und deine Ziele uns offenbarst. Herr, du redest sehr ernst in unser Leben, aber du schenkst uns auch immer wieder Perspektive und Hoffnung. Herr, und beides wollen wir hören. Danke, dass du uns zur Heiligung unseres Lebens aufrufst, Herr. Dass wir uns immer wieder neu reinigen von den Befleckungen des Fleisches und des Geistes. Dass wir uns immer mehr dir hingeben und immer mehr das ausräumen und wegnehmen, Herr, was die Beziehung zu dir trübt, belastet, hindert, blockiert. Danke, Herr, dass du uns das sagst und dass du da mit uns bist. Danke aber auch, Herr, für diese Perspektive, dass du diese Erde und auch unser Leben erschütterst, damit aus dem Alten das Neue von dir her entstehen kann. Und dass wir nicht erschüttert sein müssen, wenn diese Welt durch solche Erschütterungen geht. Und Herr, keine Ahnung, was jetzt nach Covid auch noch in der Ukraine läuft, wie auch immer. Aber wir wissen, diese Erschütterungen kommen von dir her. Du erschütterst diese Welt, damit das Unerschütterliche bleibe, damit deine Welt, du selbst, kommen kannst. Und Herr, so danken wir dir auch, dass wir in den Erschütterungen unseres persönlichen Lebens das wissen. Dass wir gegründet sein dürfen in dir, auf dein Fundament. Und dass wir dann uns nicht erschüttern zu lassen brauchen von den Dingen, die eigentlich ganz schön kräftig uns erschüttern, Herr. Danke, dass wir in dir geborgen sind, dass du uns hältst, dass du dich durchträgst. Dass wir unseren Blick immer wieder auf dich richten dürfen und deshalb nicht erschüttert zu sein brauchen. Danke für die Geborgenheit in dir, die diese Welt nicht kennt. Danke für den Frieden. Danke für diese Perspektive. Wir beten dich an. Amen.